Sprache ist ja eine Sache, die eigentlich wachsen muss. Sobald Sprache nicht mehr wächst, sind wir in einem relativ schnell in einem totalitären Bereich oder Rahmen. Sprache schafft Realität, ist in der Wissenschaft auf jeden Fall höchst umstritten.
Unternehmer und Management.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. Heute spreche ich mit Dr. Ruben Wickenhäuser. Er ist promovierter Historiker, hat Geschichte und physische Anthropologie studiert, ist Schriftsteller und sitzt in Erlangen, ist mir gerade zugeschaltet über Teams. Hallo nach Erlangen.
Hallo, grüß Gott.
Ja, Ruben, in der Gesellschaft scheint ein richtiger Streit zu toben, wenn man das sogenannte Gendern sich anschaut. Von der extremistischen Minderheit ist die Rede, die einer ganzen Gesellschaft eine Sprache aufzwingen will. Wie siehst du das?
Ja, also das Thema Gendern ist ja an sich nicht neu. Ne? Das ist ja eigentlich nicht ein alter Hut in dem Sinne, aber in den 60er Jahren und sowas wurde es ja schon verwendet, um hervorzuheben, dass Frauen auch zum Beispiel Professoren werden können. Und ist jetzt, habe ich den Eindruck, neu belebt worden durch die ganze Queer-Debatte, wenn man so will, also sozusagen das soziale Geschlecht, das hier mit sichtbar gemacht werden soll übers Gendern. Was spannend daran ist, denke ich, oder was mich daran interessiert, ich arbeite ja professionell sehr viel mit Sprache. Das heißt, jeder von uns benutzt Sprache im Alltag, so wie ein Schnabel gewachsen ist. Und ich muss mich bei meinen Büchern, bei meinen Sachtexten, in der Korrespondenz mit Verlagen und anderen eben sehr genau mit dieser Sprache auseinandersetzen, mit der Wirkung von Sprache. Und Sprache ist für mich mehr als ein Alltagswerkzeug, sondern das ist ein Stück, die eigene Seele auszudrücken. Das heißt, es ist etwas, was mir wirklich sehr, sehr nahe geht und vermutlich näher als Leuten, die das jetzt als reine Alltagsgeschichte verwenden, ne? Einfach zur Kommunikation, zum Informationsaustausch. Was mir auffällt. Ich hatte mich schon früher mit Gendern am Rande befasst. Also ich hatte Schülerzeitung, glaube ich, auch schon mit dem sogenannten Bin-I geschrieben teilweise, weil ich eben so diesen Anspruch auch haben wollte, nicht nur die männliche Sichtweise, wenn man so will, zu nehmen, sondern eben auch Frauen mit zu meinen, mit einzubinden. Damals gab es dieses Diverse oder dieses Queer-Thema noch gar nicht. Das ging da wirklich um Männer und Frauen als Sichtbarmachung. Also die beiden existierenden biologischen Geschlechter nur. Davon hatte ich mich dann wieder verabschiedet, habe dazu einen Artikel auch geschrieben, warum und was ich vom Bin-I halte, warum ich es für ungeeignet halte. Habe das dann später wieder aufgegriffen. Habe lange in Schweden gelebt. Das ist insofern interessant, weil die Schweden sich hier für einen sehr spannenden Weg entschieden haben, auf den wir dann später noch eingehen können, wie man mit dem Thema umgehen kann. Und als ich dann zurück nach Deutschland kam, war diese ganze Gender-Debatte schon wieder voll im Fluss sozusagen und brannte so richtig schön vor sich hin. Was ich daran spannend finde oder kritisierungswürdig finde, sind verschiedene Punkte. Und einer dieser Punkte ist, dass wir es durchweg mit Provisorien eigentlich zu tun haben. Oder mit etwas, das so aussieht wie eine fixe Idee, die dann aber tatsächlich zu einem Allgemeingut erhoben wird. Also sprich, wenn ich auf dem Bus beispielsweise der öffentlichen Verkehrsmittel eine Stellenanzeige sehe und da ist ein Stern und ein Innen dabei, dann erschließt sich mir der Sinn dieses Sterns und dieses Innens nicht so wirklich als wirklich genderneutrale oder inklusive Form, sondern es wirkt so, als hätte man hier mit viel gutem Willen versucht, andere Leute mitzumeinen, weiß aber nicht wirklich wie. Und jetzt ist es halt das Sternchen. Früher war es das große I, dann gab es eine Zeit lang diverse andere Formen. Die Blätter für politische Bildung zum Beispiel hatten eine ganz lustige Variante drin. Die hatten zum Beispiel Maskulinformen dann mit so zwei kleinen Dreiecken quasi überschrieben, die ineinander gedreht waren. Also ein Dreieck hatte die Längsseite oben, das andere unten, die Spitze oben, die Spitze unten und haben damit quasi männlich-weiblich ausgedrückt und haben durch dieses Sonderzeichen, ohne dass es jetzt mit einem langen in den Lesefluss behindern würde, quasi versucht zu erreichen, diese Inklusivität zu bekommen. Ich hatte dann mich unter anderem auch um die Einsprechung eines Sportregelwerks gekümmert und dieses Sportregelwerk wollte ich eben als Hörbuch zur Verfügung stellen, weil wer liest schon gerne so ein Ding durch und gerade auf einer Autofahrt zum Turnier ist das sehr praktisch, ne, wenn man das sich einfach anhören kann. Und just da, ich glaube ein Jahr vorher, hatte die Gemeinschaft beschlossen, das muss gegendert werden, weil sonst ist es ungerecht und hatte sich für die Sternchenform entschieden. Also es gab bei diesen Regelwerken, gibt es immer eine Abstimmung, wo sämtliche Teams gefragt werden, die können teilnehmen und die Teams konnten abstimmen, ob gegendert wird und in welcher Form. Und das Problem war hier natürlich ganz einfach, dass ein gegendertes Regelwerk unlesbar ist, dass es seine Funktion meines Erachtens nicht mehr erfüllt in der Form, weil es einfach an Verständlichkeit mangelt. Ich kann einen solchen Text nicht lesen. Ne? Der, they, die Schiedsrichter, Sternchen, in, fragt den, they, die Spieler, Sternchen, also furchtbar. Das geht gar nicht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie sieht es eigentlich zurzeit mit dem Thema aus? Was für Möglichkeiten gibt es? Und frage ich doch mal, also informiere ich mich einfach mal erstmal über Literatur. Gut alte Historiker-Art. Und da ist mir ein Buch in die Hand gefallen, das mehr oder weniger so einen Erleuchtungseffekt hatte, könnte man sagen, oder das ich als ganz hervorragend wahrnehme, nämlich von Eckhard Meinecke, die Studien zum genderneutralen Maskulinum. Dieses Buch ist deswegen meines Erachtens so hervorragend, weil es sehr akademisch gehalten ist, aber leicht verständlich geschrieben. Meinecke, Professor, scheut sich auch nicht, mal eine Fußnote über eine halbe Seite gehen zu lassen. Und das vermisse ich viel in der Diskussion, die Sachlichkeit, die Beleghaftigkeit, die kritischen Nachfragen. Und Meinecke steht auf dem Standpunkt, dass das sogenannte Maskulinum in Wirklichkeit die genderneutrale Form, also das Kommune, wie er es nennt, Genus Kommune sei, und dass das eigentlich in sich bereits inklusiv sei. Und seine Argumentation hatte mich, wie gesagt, fasziniert. Ich fand die akademisch sehr sauber. Seine Kritik, die er an sprachfeministischen oder feministischen Linguistik hat, ist sehr stichhaltig oder wirkt auf mich sehr stichhaltig. Und die Beispiele, die er anführt, sind eine Katastrophe für die Studiengänge, deren Professoren solche Sachen veröffentlichen, um es mal so zu sagen. Daher hatte ich mich dann entschieden, eben eine Gesprächsrunde ins Leben zu rufen, wo dann zum Glück 7 Vertreter aus verschiedenen Richtungen zusammenkamen, sowohl aus der historischen Linguistik als auch beispielsweise aus der Juristerei, als auch aus der Demokratietheorie, als auch eine Vertreterin von einer queeren Jugendgruppe. Also sie betreut als Sozialpädagogin diese Jugendlichen, die eben queer sind, hier in Erlangen, lokal in der Stadt, und konnte da sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern, wie eigentlich die davon quasi ja direkt Betroffenen, wie die zu dem Thema stehen. Und so kam es dann zu dieser Gesprächsrunde.
Das ist ja ein Riesenthema auch in der Allgemeinheit, also vergeht fast kein Tag, wo man nicht darüber diskutiert, gerade wenn man zum Beispiel im öffentlichen Fernsehen das Gender Gap immer wieder hört. Also da schalten manche Leute gleich ab und manche finden das total klasse, dass das passiert. Ich finde zum Beispiel eigentlich nicht in Ordnung, auch wenn ich jetzt nicht so der Freund des Gendern bin, dass die hessische Landesregierung das den öffentlichen Institutionen hier verbieten möchte. Weil ich denke immer, wir sind ja eine Demokratie und wenn jemand das gerne machen möchte und auch für ihn das wichtig ist und sollte, oder für sie das wichtig ist und sollte sie das auch machen können. Du hast ja neulich Wissenschaftler zusammengetrommelt, du hast es vorhin schon erzählt, verschiedenster Disziplinen, und hast das Thema diskutiert. Was kam dabei raus? Könntest du das nochmal kurz zusammenfassen?
Ja, also im Großen und Ganzen, so was mein Eindruck von der Diskussionsrunde war, wir haben Positionen, die sehr, sehr, also zum einen selbst unter Akademikern sehr emotional geführt werden, was ich in gewisser Weise schade finde, weil eigentlich ist die Rolle der Akademiker, und da sollten sie sich in jeder Beziehung wieder an die eigene Nase fassen, gerade heutzutage, gerade auch mit Konflikten wie Gaza-Krieg und so weiter, dass Emotionen eigentlich in der Wissenschaft zurückgeschraubt gehören, sondern dass wir eigentlich einen Austausch von Argumenten und eine Abwägung von Argumenten brauchen, dass die Wissenschaft nicht darin besteht, seine eigene Meinung zu bestätigen, sondern seine Meinung zu falsifizieren. Und wenn einem das nicht gelingt, dann muss man da oder dann kann man davon ausgehen, dass die eigene Meinung wirklich fundiert ist und man die zu Recht sozusagen vertritt. Das ist der eigentliche Anspruch von Wissenschaft. Wenn wir in einer emotionalen Ebene sind, dann hat das nichts mehr mit Wissenschaft zu tun. Man kann emotional werden, wir sind alle Menschen, und das ist auch für eine solche Diskussion natürlich gut, wenn die Diskutanten nicht nur neutral dasitzen und vor sich hinreden, sondern wenn es da auch zu einem Schlagabtausch kommt, zu einem argumentativen Schlagabtausch. Und wer wissenschaftlichen Betrieb kennt, weiß, dass es auch auf hohem akademischen Niveau in jedem Bereich, auch in den Naturwissenschaften im Übrigen, wo man ja sehr faktisch argumentieren muss, im Gegensatz zu manch anderen Wissenschaften, dass es da sehr hoch und sehr heiß hergehen kann. Und das ist teilweise auch gerechtfertigt. Aber was hier zum Beispiel bei dieser Diskussion dann eben auch rauskam, war, dass wir wirklich Positionen haben, die kaum miteinander vereinbar zu sein scheinen, weil sie schon so weit festgelegt sind durch die ganze Diskussion drumherum. Und ich sag mal, durch die Verletzungen, wenn ich es mal so sagen will, die Leute sich gegenseitig schon zugefügt haben auf verschiedene Art und Weise. Und das ist eigentlich sehr schade. Also ich fand es vom Austausch her sehr gut, weil wir viele sehr schöne Argumente gehört haben auf beiden Seiten. Ich fand das eine sehr fruchtbare Diskussion, weil es eben trotz aller Emotionalität kein Talkshow-Format ist, wo die eine Seite gut und die andere Seite böse ist, so ungefähr, oder beide Seiten sich völlig kirre sind und sich immer ins Wort fallen, dieses Unding, was sich dann als Gespräch bezeichnet, aber in Wirklichkeit auf dem niederen Niveau eines Kindergartens ist. Und da wünsche ich manchmal einen Kindergärtner, die dann mal sagen, nee, jetzt mal stopp hier. Also von daher war es positiv. Aber was eben so hängen blieb, ich hatte am Schluss die Frage gestellt, welchen Weg würden Sie beschreiten oder was könnten Sie sich vorstellen als Lösung, um diese gegensätzlichen Positionen zu vereinen? Haben wir eine Kompromisslösung? Und da kam nicht wirklich was bei rum. Da beharrte eigentlich jeder auf seinen eigenen ursprünglichen Positionen. Sehr informativ, wie gesagt, aber auch sehr bezeichnend, glaube ich, für den Zustand der gesamten Debatte.
Als Journalist lernt man ja, aktiv zu formulieren und Menschen in Sprachbilder zu integrieren. Das fällt natürlich dann schwer, wenn man über Teilnehmenden und Mitarbeitenden und TerroristInnen sozusagen sich da austauschen muss. Du hast vorhin gesagt, dass es in Schweden durchaus Lösungen gibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie könnte man das Ganze eben angehen, dass es für alle positiv ist?
Genau, also der Punkt bei Schweden ist im Grunde, die Schweden haben einen kleinen Vorteil gegenüber den Deutschen, sprachlich gesehen. Sie haben nämlich nicht diese bescheuerten Artikel, die wir haben. Sie haben nicht der, die, das. Nun sind Artikel, wie beispielsweise der Vertreter von Gender 2.0, einer sehr interessanten Genderform, auf die ich gerne noch eingehen würde als Kompromisslösung, nämlich, es formulierte sehr schwach. Das heißt, der Stuhl ist kein Mann und die Bank ist keine Frau. Die Sonne ist keine Frau und die Erde ist auch keine Frau. Ne? Und es wird auch nicht weiblich gelesen, auch wenn man sagen kann, historisch eine Lebensspende oder irgendwas, aber das passt halt auch nicht immer. Also die Artikel hängen irgendwie dran, haben sich sprachgeschichtlich entwickelt und werden halt leider auch für die Spezifizierung des Geschlechts bei Tieren und Menschen verwendet. Die Schweden haben dieses Problem nicht, die kennen kein der, die, das, die kennen bloß das Utrum und das Neutrum, indem sie an die Worte etwas ranhängen. Das heißt, Hyset zum Beispiel ist das Haus, Hys ist ein Haus, also das ET ist die spezifische Form. Und Poiken ist der Junge, aber Poike ist einfach nur Junge, das heißt das EN, das Utrum, wäre dann eben einfach nur die spezifische Form, also diese Person. Aber es enthält kein Geschlecht. Es gibt für Männer und Frauen da keine Differenzierung. Und wahrscheinlich vielleicht auch deswegen, weil wir dieses Missverständnis, das uns die Artikel aufzwingen, durch ihre teilweise spezifische und teilweise unspezifische Bedeutung, da sie das nicht haben, haben sie sich entschlossen, einfach sämtliche Movierungen über den Haufen zu schmeißen und in die Tonne zu treten, um es mal umgangssprachlich zu sagen. Und ich glaube, das war ein sehr weiser Zug. Das heißt, ein Lehrer ist immer Lehrer. Und ob das jetzt ein weiblicher Lehrer ist oder ein männlicher Lehrer, ist völlig egal. Es ist immer Lehrer. Es gibt einen historischen Begriff, da ist Lehrerinna. Das wäre historisch die Lehrerin. Aber wenn man heutzutage eine Lehrerin eben als Lehrerinna bezeichnen würde, dann würde die einen ziemlich schief anschauen, weil das ist eigentlich eher so Michel von Lönneberger Sprache inzwischen. Also das ist eher so historisierend märchenhaftes Betragen, aber es ist nicht wirklich ernst nehmen. Was im Übrigen sehr interessant ist, dass eben diese movierten Formen dann zu nicht ernst genommenen Formen auch werden. Was wir zum Beispiel auch sehen, wenn wir mal aus unserer westdeutschen Sicht überschweifen in die ostdeutsche Sicht, dass da zumindest kolportiert wird, dass da viele Frauen wohl sagten, nee, wieso, ich bin Lehrer. Wenn ich extra jetzt Lehrerin bin, dann ist das irgendwie eine Unterform, die extra gebildet wird, um mein Geschlecht hervorzuheben. Das will ich aber nicht. Ich mache ja hier meinen Job. Ich bin ja nicht hier, weil ich eine Frau bin, sondern ich bin ja hier, weil ich Lehrer bin. Also wozu die Movierung? Wie gesagt, im Schwedischen ist das eben ganz konsequent umgesetzt und funktioniert dadurch, dass eben die Artikel fehlen, auch ganz ausgezeichnet. Was es gibt natürlich ist Han und Hun, also er oder sie. Und da gibt es natürlich, also zum Glück auch eine sehr elegante Zwischenform, die von den Linken und Progressiven genutzt wird, nämlich das Hen. Das klingt fast genauso wie Han oder wie Hun und wird fast genauso geschrieben, nur dass halt ein E statt ein O und ein A dasteht. Und schon haben wir eine neutrale Form, die sozusagen alle bezeichnet. Also von daher, die Schweden sind da echt fein raus.
Und im Deutschen habe ich es richtig gelernt, dass nur 2% der mit Artikel bezeichneten Hauptwörter überhaupt was mit Geschlecht zu tun haben.
Das würde ich jetzt einen Linguisten fragen. Also meine Arbeit ist ja jetzt die Spracharbeit. Aus meiner Erinnerung her scheint mir das zwar sehr zutreffend, aber das ist nicht meine Expertise, sondern ich arbeite mit Sprache, ich muss mit ihr umgehen. Für mich muss Sprache das ausdrücken, was ich mit dieser Sprache ausdrücken will. Und sie muss für mich funktionieren in ihrer Funktion als Informations- und Atmosphärentransporteur. Das ist das Entscheidende. Und genau hier stoßen wir halt auf ein Riesenproblem, wenn es um sogenannte Gendersprache geht. Da vielleicht ganz kurz noch eine Kompromisslösung, die ich äußerst elegant finde, weil sie sehr geschickt ja, das Ganze aufgreift. Sie nimmt es ernst, aber auf eine Weise, die kaum auffällt. Und das ist dieses bereits erwähnte Gendern 2.0. Was ist das? Nun, da haben sich ein paar Leute zusammengesetzt. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal habe ich ein längeres Interview geführt mit einem der Initiatoren dieser Initiative sozusagen, die gesagt haben, die üblichen Genderformen funktionieren nicht. Also Sternchen, Unterstrich, was es so alles Schönes gibt. Auch die Partizipform ist auf Dauer unmöglich, wenn man das in einem Text, die Lehrenden, die Studierenden, meine Güte, die Honorativform geht gar nicht, ne? Was jetzt gerade im Deutschlandfunk en vogue ist. Vorher war es das Gender Gap, also dieses Innen, was auch immer wieder auffiel in einem flüssig gesprochenen Text. Jetzt ist es halt die Zuhörerinnen und Zuhörer, die aber auf Teufel komm raus wiederholt werden. Und zwar haben die sich überlegt, wie können wir das denn lösen, dass wir eine Sprache schaffen, die zwar die Geschlechter heraushebt und nicht das Maskulinum oder das Kommune automatisch den Männern zuschreibt oder ich sag mal die Männer und alle in einen Pott schmeißt. Wir haben ja eigentlich eher die Männer Nachteil, weil wir haben keine spezifische Movierung, im Gegensatz zu den Frauen, die Movierung haben, mit den Lehrerinnen zum Beispiel, sondern wenn wir das ein bisschen ändern. Und da haben sie sich gesagt, gut, wir machen es einfach so, wir nehmen das Kommune ernst, so wie es ursprünglich war oder weitgehend war. Wir sprechen nämlich einfach von Lehrern, aber das ist die unspezifische Form, das sind alle, egal ob weiblich, männlich, divers, egal. Wenn ich jetzt aber eine Frau meine, sage ich Lehrerin. Wenn ich einen Mann meine, dann nenne ich, und hier haben Sie die Endung, ich als historisch mit reingenommen, ist diskutabel. Wie ja alles gerade bei diesem Provisorien diskutabel ist, wir sind halt hier im Sprachwandel. Also sprich, dass der Mann wäre ein Lehrerich und eine diverse Person wäre dann, und da hat er gemeint, das würde er gerne den Diversen überlassen, sich da was Lustiges auszusuchen, also zum Beispiel ein Lehrerin oder so etwas. Und das klingt erstmal komisch, das klingt auch erstmal so ein bisschen, oft sind diese Formen ja ein bisschen infantil, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel das Thema ihn nimmt, Spielis für Spieler oder Lehris für Lehrer, ne? Als Kennzeichnung, dass es um alle geht. Das klingt erstmal kindisch, aber es klingt natürlich nur so lange kindisch, bis wir uns im Sprachgebrauch daran gewöhnt haben. Der Vorteil vom Gendern 2.0, den ich sehe, also unsere Linguisten gehen also natürlich auf die Barrikaden und sagen, wir brauchen das nicht, weil das Kommune deckt ja alle ab, das ist Blödsinn, das so zu machen und das ist ahistorisch. Aber wir suchen jetzt ja nicht nach der linguistisch-historisch korrekten Lösung, sondern wir suchen nach einem Kompromiss, mit dem wir auch die ausmanövrieren können, die sagen, die nicht gendern, diskriminieren. Und das können wir hier, denke ich, elegant machen, weil wir können sagen, ja, das ist ein Lehrer, aber wenn ich sage, das ist ein männlicher Lehrer, spezifisch. Aus irgendwelchen Gründen ist das plötzlich wichtig, dass das ein Mann ist. Warum auch immer. Es ist eine reine Jungenklasse und die hat jetzt auch noch endlich mal einen männlichen Lehrer, weil sonst waren es nur weibliche Lehrer oder keine Ahnung. Ne? Dann spreche ich halt von dem Lehrerich. Und wenn es spezifisch ist, endlich kriegt die Klasse mal eine Frau, dann ist es halt die Lehrerin. Oder Mensch, das ist ja cool, da ist jemand, der ist divers, das ist ja mal ganz ungewöhnlich, dann ist es halt der Lehrerin, ne? Oder das Lehrerin oder wie auch immer. Artikel, andere Frage. Ne? Aber hier können wir sozusagen unsere ganz normale Sprache, ohne mit dem ideologisch-moralischen Schild anzukommen, du musst gerecht sein, weitersprechen. Wir müssen keine Sternchen nehmen, wir müssen kein Innen reinnehmen, wir müssen keine blödsinnigen Provisorien, die jemandem im Halbschlaf eingefallen sind und er hielt sie für eine gute Idee, als die moralische Lösung der ganzen Probleme der Welt nehmen, sondern wir können so weitersprechen, wie wir wollen. Aber sobald spezifisch wird, merken wir, hoppla, Lehrer, das ist ja gar nicht nur ein Mann, da gibt es ja auch Frauen. Und Lehrer ist ja gar kein Mann, weil wenn ich den männlichen Lehrer meine, dann muss ich Lehrerich sein.
Ja, ich finde das eigentlich eine ganz interessante Lösung. Mir hat gerade ein Freund erzählt übrigens, er hat nur Ärztinnen, aber er sagt trotzdem, er geht zum Arzt. Also dieses Argument, wenn ich Arzt sage, habe ich sofort Männer im Kopf, ist bei ihm genau umgekehrt, weil er immer Frauen im Kopf hat, wenn er davon redet, weil seine Ansprechpartner eben auch Frauen sind. Aber wie gesagt, diese Gender 2.0-Geschichte, die du gerade gesagt hast, hört sich eigentlich nach einer guten Lösung an.
Sprache ist ja eine Sache, die eigentlich wachsen muss. Sobald Sprache nicht mehr wächst, sind wir relativ schnell in einem totalitären Bereich oder Rahmen. Das klingt jetzt dramatischer vielleicht, als es ist und wird natürlich von den Gender-Kritikern auch gerne vorgehalten. Das ist ja totalitär, das ist dann auch wieder irgendwie Quatsch teilweise. Aber trotzdem, wir haben ja, wenn wir das über Vorschriften durchzupressen versuchen und durch die Moralkeule, du musst, weil sonst bist du böse, dann ist das kein natürlich wachsendes Ding. Und ich glaube, dass wir mit diesem Gendern 2.0 die größte Chance haben, einen organisch wachsenden Sprachwandel hinzubekommen, weil er wenig Transferleistung erfordert und weil er sich gut in den Sprachfluss einführt. Und das machen diese ganzen Sternchenlösungen und dieses ganze Innen und was es da gibt, das macht das eben überhaupt nicht. Ne? Wenn die von Lehrer innen sprechen, dann gehen ja Lehrer außen vielleicht auch. Das stört, das nervt, das ist ein Überfluss. Und es kommt ja noch etwas dazu. Wenn wir Sternchen benutzen oder das Gender Gap benutzen, das Innen, dann suggeriert mir das ja auch als Zuhörer im Radio zum Beispiel, du musst jetzt mal lernen, dass das auch Frauen sein können. Das wusstest du nämlich vorher gar nicht. Und wir sagen dir jetzt auch, dass es weibliche Lehrer gibt. Denn wir wissen das, aber du wusstest das noch nicht. Also ich werde irgendwie als erwachsener Mensch an die Hand genommen und mir wird erklärt, dass sich etwas so verhält, wie ich es ohnehin schon weiß. Und mir kann jetzt keiner erklären, dass wir in 60er Jahren leben, wo es weder einen weiblichen Kanzler gab, dass Frauen nicht auch politisch und in der Wirtschaft zum Teil zumindest in Führungspositionen sitzen, dass natürlich unter der Ärzteschaft ganz viele Ärztinnen sind, wie schon du schon sagtest. Also es ist ja nicht so, dass Frauen Heimchen hinterm Herd sind. Das ist auch ein bisschen frech gegenüber der Feministin, der feministischen Leistung seit den 60er Jahren, die es nämlich geschafft haben, dass das, was wirklich ein Patriarchat war und dieses Lächerlichmachen von Frauen, ja, diese unmögliche Behandlung von Frauen, dass das wirklich ganz, ganz stark zurückgefahren wurde, und zwar wirklich sehr stark, und wir wirklich in einem Land leben, wie es, glaube ich, so gleichberechtigt noch nie war. Was nicht heißt, dass da nicht noch Luft nach oben ist, aber trotzdem müssen wir diese Leistung auch anerkennen und dann die Leute bei der Hand zu nehmen sprachlich und zu sagen, wenn ich dir jetzt nicht ausdrücklich sage, dass es auch Frauen gibt und diverse, dann weißt du das nicht, sondern dann denkst du, da gibt es nur Männer. Da fühle ich mich ehrlich gesagt so ein ganz klein bisschen verarscht. Und da vielleicht noch eingangs zu dem, was du meintest, oder zu dem, was du eingangs meintest mit diesen Verbotsvorschriften in Hessen oder in Bayern. Hier haben wir das ja auch. Ich bin da sehr gespalten. Also ich glaube nicht, dass das Verbot eines Staates oder einer Behörde hier wirklich so viel bewirkt auf der einen Seite, wer weiß. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Macht, mit der von oben nach unten das Gendern durchgesetzt wird, durchaus auch erfordert, dass effektive Gegenmittel gewählt werden, um über das Thema vernünftig nachdenken zu können. Ja? Weil, wie gesagt, das Verwenden von Sternchen oder von anderen Genderformen ist keine freiwillige Geschichte in vielen Bereichen, sondern es wird sanktioniert, wenn man es nicht tut. Man wird bestraft durch schlechtere Noten beispielsweise oder im sozialen Kontext bei einer Bewerbung oder dergleichen kann einem das passieren. Es handelt sich hier also nicht um etwas, das von unten kommt, aus der Bevölkerung nach oben langsam drückt und der Staat wehrt sich dagegen, weil er das nicht will, sondern es ist eher das Problem, dass die Machtpositionen verlangen, dass man das macht. Ob das jetzt staatliche oder unternehmerische Macht ist, sei dahingestellt. Oder Vereinsmacht, was auch immer. Ne? Und da ist es dann eben schon so, dass man sagen muss, okay, also das Verbot ist natürlich immer der schlechteste Weg, wie wir wissen. Verbote bewirken oft wenig. Aber auf der anderen Seite ist es gut, wenn mal ein Bremsschuh reingestellt wird in das Ganze und gesagt wird, Leute, denkt jetzt erstmal bitte nach, ob das, was ihr behauptet, wirklich stimmt. Und da sind wir dann schon wieder im wissenschaftlichen Bereich, wo man ja leider Gottes auch, wie gesagt, viele Studien hat aus der Genderlinguistik, wo man sagen kann, die sind weder das Papier wert, noch sind sie akademisch in irgendeiner Form tragfähig oder sie werden schlicht und ergreifend aus dem Englischen übersetzt und falsch zitiert.
Das wollte ich gerade nochmal fragen. Also wenn wir nochmal zurückgehen auf das Gendern, wie es heute umgesetzt wird, kann das Gendern tatsächlich dazu beitragen, dass stereotype Geschlechterrollen aufgebrochen werden, dass man eine andere Einstellung zum Thema hat, dass man Frauen und Männer eher gleichberechtigt wahrnimmt. Gibt es dazu Studien über die Wirkung?
Also vielleicht da zwei Sachen erstmal zum Auseinanderklamüsern. Ne? Es gibt auf der einen Seite die Sichtbarmachung der Geschlechter. Also für zum Beispiel unsere Demokratietheoretikerin sagte, in den 60er Jahren gab es halt nur Professoren und deswegen haben sie aktiv von Professorinnen gesprochen auch, damit die Leute lernen, oh, Frauen können das ja auch. Ne? Und dann kamen die langsam in die Ämter rein. Nicht unbedingt jetzt wegen der Sprache, aber das war eben ein Werkzeug, das benutzt wurde, um eine höhere Gleichberechtigung zu erzeugen sozusagen und Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist also die eine Sache. Wir benutzen das als Werkzeug, um auf uns aufmerksam zu machen. Die andere Seite ist natürlich dieser konstruktivistische Ansatz, dass man sagt, Sprache schafft Realität. Und zudem gibt es viele Studien von Seiten der Gender-Befürworter, die nicht wirklich tragfähig sind, wenn wir sie studienkritisch ansehen. Man muss fairerweise dazu sagen, Studien, die ihr Papier nicht wert sind, sind nicht das Privileg von Sozialwissenschaften oder von Psychologen oder Genderwissenschaftlern oder sowas, die da sehr viel Schmuh treiben und die bis heute gerne zitiert werden, sondern das gibt es in den Naturwissenschaften natürlich genauso. Also wenn ich mir anschaue, was wir für Studien zu Körpertypen und so weiter aus den 40er, 50er, 60er Jahren haben, dann da sträuben sich einem manchmal auch die Haare. Aber trotzdem, wenn es sich um so ein Thema wie hier handelt, wo wir in einem gesellschaftlichen Diskurs sind und wir wollen über Studien belegen, das ist wirklich so, dass Sprache Realität schafft oder dass die Beidnennung, die Mitnennung anderer Geschlechter schafft mehr Gleichberechtigung, dann muss ich verlangen, dass diese Studien so sorgfältig wie möglich gemacht werden. Und wir sehen das ganz häufig, dass Kritik gegen die unliebsame Seite, dass hier sozusagen das moralische Recht herausgenommen wird, schludrig zu arbeiten. Dieser ganze konstruktivistische Ansatz, nicht die Sichtbarmachung, aber der konstruktivistische Ansatz, Sprache schafft Realität, ist in der Wissenschaft auf jeden Fall höchst umstritten. Und das fällt oft runter, sondern es wird oft gesagt, ja, Sprache schafft ja Realität. Das tut sie sicherlich auf einer bestimmten Ebene, ne? Aber ob sie das in diesem Bereich, in einer solchen gesellschaftlichen Rolle wirklich tut, über die reine Sichtbarmachung hinaus, das würde ich doch sehr in Frage stellen. Und da kann ich wirklich nur sagen, wer das behauptet, der möge bitte eine Studie auf den Tisch legen, die hieb- und stichfest ist, die einer ordentlichen studienkritischen Untersuchung auch widersteht und beweist, ja, hier hat sich jemand nicht nur seine eigene Meinung qua Professorentitel belegen wollen, sozusagen adeln wollen. Ich habe das gesagt, ich bin Professor, also stimmt's, und befrage jetzt 5 Freunde, was die davon halten, und dann ist das die große Studie, die überall zitiert wird, so ungefähr, um es überspitzt zu sagen, sondern die sagen, ja, wir sind Professoren, deswegen wissen wir auch, wie man vernünftige Studien baut, und jetzt machen wir mal eine ordentliche Studie, und zwar so richtig. Und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Nicht? Also das ist die große Kritik an diesem ganzen, an dieser ganzen Debatte, dass wir es, und die auch zum Beispiel Herr Meinecke, wenn man sich dafür speziell für die verschiedenen Studien, die es gibt und sowas interessiert, kann ich das nur empfehlen, die Herr Meinecke teilweise sehr deutlich herausstellt und analysiert und die Schwächen aufzeigt. Nicht nur er, es gibt verschiedene andere Publikationen, die das genauso machen. Nicht? Und immer wieder stoßen wir auf dermaßen unsauberes Arbeiten, dass ich sagen würde, wenn ich das jetzt im Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung auf den Tisch bekäme, also wie gesagt, ich hatte Wissenschaftsgeschichte zum Beispiel der Rassenkunde untersucht, da geht es auch viel um Studien und so weiter. Wenn ich solche Studien auf den Tisch bekommen würde als Akademiker, die würde ich gleich wieder weglegen und sagen, so ein Schmarrn. Also das ist so ungefähr wie die Studie, die damals besagt hat, dicke Leute lieben weiche Matratzen. Also wo es um Körpertypen ging. Das ist ungefähr so das Niveau, auf dem wir uns bewegen. Professoren sind nicht dafür da, ihre eigene Meinung zu belegen, sondern sie sind, wie gesagt, da, ihre Meinung zu hinterfragen. Sie sind dazu da, ein wissenschaftliches Ergebnis zu erzeugen, das wissenschaftlich stichhaltig ist. Und je umstrittener das Thema ist, ob das jetzt rechts und links, ob das Gendersprache oder irgendein anderes Thema ist, je umstrittener ein Thema ist, desto deutlicher, desto klarer, desto strenger muss ich arbeiten. Ich brauche immer die Inquisition im Kopf in ihrem alten Sinn. Die Inquisition ursprünglich, die gesagt hat, wenn ihr von der reinen Lehre des Christentums abweicht, dann kriegt ihr ein Problem, und zwar innerkirchlich. Da ging es nicht um Hexen. Und so etwas brauchen wir in dem Bereich auch. Wir brauchen den inneren Schweinehund sozusagen, den Advocatus Diaboli, die sagt, würdest du das, wenn das andersrum formuliert wäre, würdest du das genauso sagen? Oder würdest du dann vielleicht sagen, nee, das ist Quatsch? Und sobald man sagen würde, wenn das jetzt von den Contra-Gender-Sprachlern zum Beispiel kommt, dann ist das Quatsch. Dann kann ich es nicht akzeptieren, wenn ich es für die Pro-Gender-Sprachler akzeptiere. Also dieser Advocatus Diaboli ist verdammt wichtig. Und das wirklich erwarte ich.
Man merkt, dass du brennst für das Thema, dass du mit Leidenschaft dabei bist. Zum Schluss vielleicht nochmal eine persönliche Frage. Wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen? Du bist ja auch Perry Rhodan-Autor. Spricht Perry Rhodan auch gendergerecht?
Selbstverständlich nicht. Also sagen wir so, das ist übrigens sehr interessant. Ne? Wir sind ja eine klassische Science-Fiction-Serie. Ich arbeite für den Neustart dieser Serie seit 2011 in kleinen Taschenbüchlein alle 2 Wochen. Moderne Sprache, bisschen länger, ausführlicher als die Hefte. Also wir sind nicht mehr diese Hefte am Kiosk, die es immer noch gibt, aber wir haben halt die Alternativserie. Und natürlich verwenden wir da keine Gendersprache drin, weil es einfach nicht lesbar ist, hatte ich ja schon gesagt. Es funktioniert nicht. Ne? Provisorium, Kopfgeburt, tolle Idee von irgendwelchen Leuten, die die Welt gerechter machen wollen und keine Ahnung haben, wie, scheint mir so ein bisschen. Aber wir haben insgesamt eine ganz einfach sehr vielfältige Bühnenbesetzung, wenn man so will. Wir haben viele Frauen, wir haben viele starke Frauen, wir haben sogar teilweise queere Leute in den Raumschiffen sitzen, wir haben Aliens, die gar kein Geschlecht haben. Wir haben Aliens, die haben Geschlechter, zwei Geschlechter oder drei Geschlechter, und unter denen gibt es auch mal Aliens, die haben zwar zwei Geschlechter, denen ist das aber völlig wurscht, das dürfte ich lustigerweise designen sozusagen, so eine Art Kraken-Aliens, und das ist ganz interessant, wenn man zwar zwei Geschlechter hat, aber es interessiert keinen, es spielt überhaupt keine Rolle im Alltag, es spielt nur dann eine Rolle, wenn sozusagen die Fruchtbarkeitsphase ist und sonst nicht. Und wie verändert sich die Gesellschaft? Nun, sie verliert einen Haufen komplizierte Themen. Und insofern signalisieren wir zwar nicht dieses Gendersprech, wie es von den Kritikern so genannt wird, aber wir leben es ganz einfach. Und das ist, denke ich, der richtige Weg. Und auch dieser Weg, womit man das Kommune sozusagen würdigt. Wir haben natürlich schon diese Bezeichnung immer Kommandantin oder sowas in der Richtung, klar. Also da bricht das Kommune so ein bisschen in der spezifischen Movierung, aber noch in einer Form, die, wie ich denke, erträglich ist. Das eigentlich Wichtige ist doch nicht, dass wir Sternchen irgendwo ranhängen. Das eigentlich Wichtige ist, dass wir alle als gleichberechtigt behandeln und sie nach ihren Qualitäten beurteilen und nicht danach, ob da mit dem Stern gesprochen wird oder nicht. Und das sehe ich zum Beispiel in so einer Serie eben durchaus reflektiert. Zumal, wenn man mit Aliens zu tun hat, dann ist das männlich, weiblich oder Hautfarbe oder so ziemlich trivial, weil die Aliens sehen ja alle völlig anders aus. Also da hat man ganz andere Probleme.
Das war Dr. Ruben Wickenhäuser, Publizist, Autor, Schriftsteller und sehr engagiert auch in dem Thema gendergerechte Sprache. Herzlichen Dank für die Einblicke.
Aber sehr gerne, vielen Dank, und vielleicht gab das ein bisschen Nahrung zum Denken, hoffe ich. Und wir schauen, wo es hingeht. Ich meine, gesellschaftliche Diskussionen sind ja oft spannend, auf und ab und hin und her. Bleiben wir wertschätzend gegenübereinander, argumentieren wir fair, nicht emotional, über das normale Emotionale wie jetzt hinaus natürlich. Und dann finden wir auch irgendwann zu einer Lösung, hoffe ich, für alle.
Weitere Links finden unsere Hörerinnen und Hörer im Teaser, auch zu deiner Webseite und auch zu spannenden Artikeln, die du auch zu dem Thema Gender schon geschrieben hast. Das war Wolfgang Eck für Themenradio. Machen Sie es gut.
Unternehmer und Management.
Management-Themen bei Themenradio.